ARD.
Hallo zusammen zu einer neuen Folge Fakt ab. Diese Woche mit mir, mit Julia Nestlen, und mir gegenüber sitzen mehrere Personen.
Charlotte Grieser,
Sina Kürz,
Enias Ruch.
Wir sind alle zusammen.
Ja, wir sind alle zusammen. Wir müssen euch nämlich was sagen und wir haben uns zu zweit nicht ganz getraut.
Als ob es besser wird, wenn wir vier sind, ja. Aber egal, wir versuchen es.
Ja, also viele von euch sind ja schon lange dabei, seit der ersten Folge. 12.11.2021. Enias hat es gerade extra nochmal nachgeguckt. Am Anfang noch mit Niklas, dann Julia, Sina und Enias zu dritt. Und dann bin ich irgendwann dazugekommen. Ja, und jetzt, wer sagt's?
In einem Monat wird leider die letzte Folge Fakt ab vom Band rollen.
Jo, dann hat sich's ausgefuckt ab.
Genau.
Ja, es ist so, Leute, es ist so. Wir müssen es. Wir legen einfach die Fakten auf den Tisch, wie man es bei Fakt ab macht, auf den Tisch diesmal. So ist es nun mal leider. Alles Gute hat irgendwann ein Ende.
Und aber diesmal machen wir keine blöden Witze.
Nee.
Ich bin so ein bisschen traurig.
Ja, ich bin auch traurig. Es war echt ein Teil meiner Routine, muss ich auch sagen.
Ich habe auch alle Nachrichten, die so reingekommen sind, alles, was so an Agenturen reinkommt, ne, was man so im täglichen Arbeitsleben Wissenschaftsmeldungen kriegt, das ist alles unter Fakt ab erstmal gelaufen. Der erste Filter war, passt das für Fakt ab?
Also alle seriösen Sachen sind erstmal rausgefallen. Aber
selbstverständlich. Ja, wir haben einfach so viele tolle Folgen gemacht und wir haben jetzt im Vorhinein nochmal so überlegt, was waren denn so unsere Highlights, das erzählen wir uns gleich, aber ich glaube, das Wichtigste waren nicht wir.
Das war eindeutig ihr, die uns zugehört haben, die uns Nachrichten geschrieben haben, die uns besucht haben bei unseren Live-Auftritten.
Ja.
Ich habe sogar jetzt wieder eine Nachricht gefunden, da steht ein Liebesbrief für euch drauf. Das ist einfach das Schönste, zu wissen, für wen wir das machen. Leute, die uns zuhören im Auto, beim Kinder ins Bett bringen, beim Wandern, beim Küche aufräumen. Ohne euch wäre Fakt ab gar nicht die letzten Jahre gelaufen.
Also wir haben ja auch dadurch einfach total viel Spaß und Motivation gehabt. Also ich habe jedes Mal, wenn ich so eine Nachricht bekommen habe, jetzt wo du von diesem Liebesbrief sprichst, ich erinnere mich, das ist ja so unglaublich süß, dann hat man einfach so richtig Bock, noch bessere Folgen abzuliefern, noch mehr nach Studien zu suchen. Ah, das ist schon cool, aber gibt es nicht noch was Besseres? Also das ist einfach sehr, sehr schön.
Ja, diese Woche haben wir auch wieder Bilder von euch bekommen, KI-Bilder. Dazu gleich mehr. Das ist einfach super, wenn wir Post von euch kriegen. Lasst uns nicht so traurig sein. Vielleicht denken wir ein bisschen an was Schönes zurück. Was sind denn eure liebsten Fakt-Up-Momente gewesen? Also ihr habt uns ja schon geschrieben, wann ihr uns hört. Da waren ja auch durchaus skurrile Sachen dabei. Beim Kinder ins Bett bringen. Wäre nicht meine erste Wahl gewesen. Aber wo und wann und mit wem habt ihr uns gehört? Das würden wir uns freuen zu erfahren.
Was sind eure liebsten Erinnerungen auch? Wollt ihr uns noch irgendwas sagen? Also schreibt uns, schickt uns eine Sprachnachricht. Alle Kontaktdaten sind wie immer in den Shownotes, das kennt ihr ja auch schon. Aber vielleicht teilen wir trotzdem auch unsere Lieblingserinnerung. Das war schwierig. Das war schwierig, wir haben das ja vorbereitet, wir haben kurz drüber nachgedacht und das war echt schwierig. Aber ich habe Top 3.
Oh wow,
okay, schieß los.
Ja, also Platz 3 belegt der bulgarische Joghurt, der meine Steuererklärung macht. Also alle unsere Highlights verlinken wir euch auch nochmal, die Folgen natürlich. Das hatte Enias erzählt, da wurde in einer Simulation für eine Weltraummission mussten die ProbandInnen Joghurt selber herstellen. Und infolgedessen hat sich Enias mit bulgarischem Joghurt beschäftigt und der kann alles. Das fand ich ganz großartig.
Ich kann auch nicht mehr normal Joghurt kaufen. Ich denke auch immer an den bulgarischen Joghurt. Ich habe den noch nie gegessen. Ich habe den noch nie im Regal gefunden. Aber dieses Schlagwort, das bleibt auch bei mir, glaube ich, ewig im Kopf.
Platz 2, alle Experimente. Also ich glaube, wir haben alle auch immer mal Sachen ausprobiert. Und ich muss sagen, am liebsten waren mir für mich die Experimente in meiner Küche. Also Eier in 32 Minuten kochen oder Joghurt aus Feigenblättern. Von denen ich keinen Durchfall bekommen habe übrigens, also ganz fantastisch. Und Platz 1 belegt Zaraffa.
Oh, die Giraffe.
Was war das? Was war Zara?
Das war damals, also der Ausgangspunkt war die Studie, dass Giraffen nicht gern über Schrägen gehen, sondern ab so 15, 20 Grad haben sie keinen Bock mehr, eine Schräge hochzulaufen zu essen. Und dann bin ich drauf gekommen, dass Zaraffa eine der ersten Giraffen waren, die nach Europa gekommen sind. Und die haben, also die hatten riesigen Hype ausgelöst. Irgendwie die Grippe in dem Winter wurde die Giraffengrippe oder so genannt. Dann Giraffengelb war das Gelb der Saison und so weiter.
Wir können euch das nochmal kurz vorspielen.
Und diese Giraffe hat in dieser Zeit, ne, wir bewegen uns im Jahr 1827, die Mode beeinflusst. Damen haben ihre Haare hochgetürmt, à la Giraffe getragen. Die Herren haben Giraffikhüte, ne, so ganz steile, hohe Hüte getragen. Es wurden Krawatten und Westen im Giraffendesign getragen. Im ganzen Land wurden Straßenplätze und Gasthäuser nach Zaraffa benannt. Heute habe ich übrigens bei Maps noch 3 Treffer gefunden mit Zaraffa in Frankreich. Tapeten wurden gedruckt, ganze Palästen wurden mit Giraffendesign bestickt. Also es ist wirklich absurd, was diese Giraffe ausgelöst hat. Und die Klavierharfe, was mich besonders interessiert als Mensch, der Harfe spielt, wurde in Piano Giraffe umbenannt.
Was?
Und das Giraffengelb war die Modefarbe der Saison. Und die Grippe des Winters 1827 wurde Giraffeninfluenza genannt. Es ist, also was diese Giraffe in Frankreich ausgelöst hat, ist wirklich absoluter Wahnsinn.
Oh Gott, ich
Charlotte kann nicht mehr.
Aber Julia, ich bin sicher, du hast jetzt den nächsten Trend gesetzt. 2025 wird die Mode wieder von Giraffengelb dominiert. Also ich glaube, ich habe bei keiner Folge einen derartigen Lachkrampf bekommen. Da ich habe mir wirklich, und jetzt sogar, wenn ich es mir jetzt noch mal anhöre, mache ich mir fast in die Hosen. Aber Giraffengelb ist nicht die Trendfarbe 2025 geworden. Das hat dann doch irgendwie nicht geklappt.
Menno.
Und ich finde, das Tollste, was von euch bei mir mal angekommen ist, war, ich glaube, Sina und ich haben darum gebeten, dass ihr uns Bilder von einer KI machen lasst, wie Oktopoden Espresso trinken. Und die hängen nach wie vor bei mir in der Küche. Und ihr habt uns damals erlaubt, die zu posten. Ich mache das auch nochmal.
Also meine liebsten Momente mit Fakt ab, ich bin auch nochmal in mich gegangen und es gibt natürlich unglaublich viele super Studien und Experimente und wissenschaftliche News, die wir da vorgetragen haben, die wirklich super erwähnenswert sind, aber natürlich sind für mich auch die schönsten Momente all die Dinge, die hinter dem Mikro, nee, vor dem, also offline sozusagen, auch offline passiert sind, zum Beispiel unser Treffen für das Cover, diese schönen Episodencover, die ihr immer zu jeder Folge sehen könnt. Dazu gab es natürlich ein Shooting, wo wir uns alle getroffen haben und wo wir unglaublich viel gelacht haben. Und haltet euch bitte fest, das war im Oktober 2022. Ich dachte so, ja, es war vorletztes Jahr oder so. Nee, es war 2022 und da haben wir einfach eine sehr, sehr schöne Zeit zusammen gehabt und sehr viel gute Laune. Und ihr kennt nur die Episodenbilder, aber ich habe auch noch so viel Handyvideos, wo man sieht, wie unfassbar albern wir alle sind und einfach gar nicht in den Griff zu bekommen sind bei diesem Shooting. Das ist einfach super wholesome. Also das ist auf jeden Fall einer meiner Lieblings. Momente. Und folgenspezifisch musste ich einfach so spontan wieder daran denken, dass ich manchmal einfach so unfassbar blöde Fragen stelle, wo ich zum Beispiel Julia gefragt habe, ob Fledermäuse Säugetiere sind und sie einfach antwortet, sie legen auf jeden Fall keine Eier, was auf jeden Fall eine sehr smarte Antwort ist. Da musste ich sehr lachen, weil ja, ich frage einfach immer, ohne nachzudenken.
Aber ganz ehrlich, ja. Das sind die Fragen, die sich alle stellen.
Ja, ja. Danke, dass du da so unterstützend mir zur Seite springst. Die Folge können wir euch auch nochmal gerne verlinken. Ich hatte auch einen ähnlichen Fall mit Aeneas, ist mir nochmal eingefallen, wo ich ihn gefragt habe, was ein Muschelbett ist. Er redet von einem Muschelbett und ich so, was ist ein Muschelbett? Und ich dachte, er meint ein richtiges Bett. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Und eigentlich mochte ich am allerliebsten wirklich all die Momente, wo irgendeiner von uns verwirrt war oder irgendwas nicht nach Plan lief, meistens wegen mir, und das einfach ein bisschen ausgeartet ist. Das sind meine liebsten Momente, die oft natürlich dann auch angeschnitten wurden, musste man sagen, weil dafür auch nicht so viel Platz ist.
Oh Gott, mir ist, glaube ich, zweimal während der Aufnahme der Akku vom Computer all gegangen. Ne? Sowas hatten wir auch. Das habt ihr dann hoffentlich im Nachhinein Tschüss, nicht ganz so mitbekommen. Ja, Julia war manchmal weg. Mir ist also neben Zaraffa auch diese eine Studie im Kopf geblieben zu Footballspielern und Trikotnummern, dass niedrige Trikotnummern schlanker machen. Und wenn man eine hohe Nummer auf dem Trikot beim Sport stehen hat, man größer, breiter und gefährlicher wirkt. Weil das einfach halt so gelernte Wahrnehmung ist, ne? Also wir lernen im Laufe des Lebens so statistische Assoziationen eben zwischen Nummern und Größen und wir sind einfach so doof, dass wir das einfach weiterspinnen.
Geil.
Und ja, seitdem gehe ich nur noch mit der Nummer 98 in die Völkerball-Battles hier rein, also mache ich sonst gar nichts mehr.
Clever.
Und eine Recherche, die eine ganze Weile gedauert hat, aber wo ich immer wieder drauf zurückkomme, ist von Andreas aus Sambia gewesen. Der hat mich gefragt, wenn die Höhe der Berge am Meter über dem Meer gemessen wird und mit dem Klimawandel der Meeresspiegel steigt, ob dann die Berge schrumpfen. Und was das für ein Chaos ist, wer sich jetzt auf was bezieht und welcher Berg wo wie hoch ist. Also das ist immer noch, oder was dann auch so schief gelaufen ist, weil irgendwie Schweizer und Franzosen eine Brücke gebaut haben und die einen orientieren sich am Meeresspiegel in Marseille und die anderen in Amsterdamer. Also das ist wirklich noch Alltagswissen, ne? Was ich immer wieder sehr gerne droppe.
Ja, den bulgarischen Joghurt hatten wir schon, der verlässt mich nie mehr. Und Charlotte hat gerade schon gesagt, die Experimente. Ich habe ja auch ja ein, zwei Mal versucht, wissenschaftliche Ergebnisse zu reproduzieren, zum Beispiel die tanzenden Erdnüsse im Bier. Das habe ich dann ja hier mit Tomaten gemacht und weil die Erdnüsse haben nicht so gut geklappt. Das hat sehr großen Spaß gemacht. Ich erinnere mich aber vor allen Dingen an die vielen E-Mails, die wir bekommen haben mit Studien, die ihr ausgegraben habt. Und es tat mir auch immer leid, wenn wir die nicht in die aktuelle Folge mit reinnehmen konnten, aus welchen Gründen auch immer. Weil wir haben so viel Material von euch bekommen. Da gibt es auch ein, zwei von euch, die sehr fleißig waren und da haben wir uns jede Woche drüber gefreut und gelacht über die coole Forschung, die hier reingetrudelt ist. Ich hoffe, ihr hattet am Ende dann bei den Folgen genauso viel Spaß wie wir. Also ich kann jetzt keine einzelne Studie nennen. Ich habe sie alle gern gehabt. auch die mit dem Darm, gern. Ja, auch die.
Vor allem
du. Überhaupt nicht, worauf du anspielst, ja.
Ja, Leute, also wir wollen von euch wissen, was sind eure schönsten Fakt-Up-Erinnerungen? Weil ich meine, so traurig die Lage ist, so schön können wir uns doch auch an schöne Dinge zusammen erinnern. Wo habt ihr uns gehört? Was war irgendwie eure Lieblings-Fakt-Up-Studie, euer Moment? Schickt uns das, schreibt uns das. Alle Kontaktdaten sind natürlich in den Shownotes. Aber bis Ende Februar sind wir noch da. Und deswegen verabschieden sich jetzt wieder zwei von uns. Und
die anderen zwei
beiden
machen weiter.
Richtig, die anderen zwei machen für heute erstmal weiter.
Genau, vier minus zwei.
Ich bin das Minus.
Mitkommt. Tschüss.
Bis dann, tschüss.
So, wer ist jetzt noch übrig? Eneas und Julia.
So sieht's aus.
Eneas, was hat dich diese Woche beschäftigt? Das ist ja immer noch unser Hauptgeschäft bei Fakt Abgucken. Was ist so an komischen, sonderbaren, lustigen Studien die Woche auf unsere Schreibtische geflattert?
Ich bin ja der Samurai der Subtraktion und habe ein Mathe-Thema mitgebracht. Es geht um Zahlen und ich freue mich ja immer, wenn wir was mit Zahlen haben, weil Mathe ist so selten. Man kann so selten drüber sprechen, aber dieses Mal, es geht darum, wie wir Zahlen in der Werbung wahrnehmen. Und was hast du?
Ich habe mich mit Pferden beschäftigt, weil ich bin die Pionierin der Pferdeversuche.
Pferdeversuche,
ja. Nee, aber hau raus. Werbung, wir hatten es ja gerade schon, dass wir Zahlen wahrnehmen und Trikotgrößen dahingehend irgendwie anders wahrnehmen. Aber wie trickst uns die Werbung noch aus?
Wenn wir etwas kaufen wollen und uns dann über das Produkt informieren, dann kommen da manchmal ja Zeitangaben vor. Da heißt es zum Beispiel, der Gebrauchtwagen ist von 2021. Oder jetzt kaufen erst in 48 Monaten Zahlen. Oder der tolle Rotwein von 2017. Ich glaube, die Adjektive sind besser als toll. Du merkst, ich bin nicht geübt im Weinverkaufen. So oder so. Wie genau wir diese Zeitangaben dann formulieren, das hat einen Einfluss auf unsere Kaufentscheidung. Das hat jetzt eine Studie der University of British Columbia in Kanada ergeben. Ich mache mal mit dir den Test.
Ja.
Also, ich habe jetzt hier zwei Produkte, die stelle ich dir vor. Und du musst sagen, für welches du mehr bezahlen würdest. Also hier habe ich einmal einen Whisky, der ist 10 Jahre alt. Und hier drüben, die Flasche, das ist auch ein Whisky, der ist von 2015.
Spontan würde ich den, der 10 Jahre alt ist, besser bezahlen. Das klingt irgendwie besser. 2015 war doch gerade erst.
Ja, genau. Was klingt denn für dich länger her? Das Jahr 2006 oder vor 20 Jahren?
Ja, vor 20 Jahren klingt weiter weg.
Das ist der sogenannte Year-Length-Effekt. Also, dass wir Sachen verschieden wahrnehmen, wenn wir entweder das Jahr hören oder die Zeitspanne seitdem. Und das ist so, wenn ein höheres Alter auch eine höhere Qualität verspricht, also wenn es darum geht, das Alter oder die Geschichte hervorzuheben, dann kommt es eben besser an, wenn du die Länge nennst. 10 Jahre alt ist dieser Whisky. Wenn das Alter aber eher den Wert mindert und du willst das eigentlich gar nicht laut sagen, dann sagst du einfach ganz nüchtern, das ist von 2016.
Aber macht es einen Unterschied, wenn man so sagt, aus dem letzten Jahrhundert oder aus dem 20. Jahrhundert, 19. Jahrhundert? Das fände ich nämlich jetzt auch noch lustig.
Das haben die leider nicht mit untersucht, das habe ich mich auch gefragt. Also das Experiment lief so ab, die haben echte Angebote von Auktionen genommen, bei denen es Zeitangaben gab, entweder als Zeitspanne oder als Jahreszahl, und die Probanden sollten das dann bewerten. Und rausgekommen ist, bei Whisky-Auktionen erzielten die Flaschen, bei denen die Lagedauer angegeben wurde statt des Alters, 9% höhere Preise. Und noch besser ist es bei Gebrauchtwagenhändlern. Die haben 17% mehr verdient, wenn sie statt des Alters das Jahr angegeben haben, wann sie das Auto in ihren Bestand übernommen haben.
Okay, also mein Kleinanzeigen-Game wird jetzt ein ganz anderes werden, sag's dir.
Auf jeden Fall, das ist hier die Anwendung. Und ich habe auch schon gedacht, das ist... Das kann man noch weiter ausforschen. Also erstmal haben die begründet, warum das so ist. Das fand ich ganz spannend. Ja, es ist jetzt ein bisschen hochgestapelt, aber sie sagen, wir empfinden Zahlen logarithmisch. Damit meinen sie nicht den echten Logarithmus vermutlich, sondern sie meinen, Unterschiede zwischen Zahlen erscheinen uns umso kleiner, je größer die Zahlen sind. Also der Unterschied zwischen 15 und 16, der fühlt sich für dich irgendwie kleiner an als der zwischen 2 und 3.
Ja.
Oder?
Ja,
voll. Und entsprechend fühlt sich auch der Unterschied erst recht zwischen 2020 und 2021 viel kleiner an als zwischen 1 und 2.
Ja, weil zwischen 1 und 2 ist eine Verdopplung.
Ja, genau. Und wenn man jetzt so eine Jahreszahl genannt bekommt, dann bildet man im Kopf da irgendwie die Differenz.
Ja.
Und der Unterschied zwischen zum Beispiel 2026 und 2016, der wirkt dann für uns viel kleiner, als wenn du sagst 10 Jahre.
So. Crazy. Okay, das kann man ja wirklich absolut in die eigene Kommunikation übernehmen, je nachdem, wie man was framen will, ne?
Ja, total.
Für Bewerbung, keine Ahnung, wenn man sich älter machen will, jünger machen will, was auch immer.
Ja, ich habe auch schon gedacht, wenn ich jünger wahrgenommen werde, sollte ich dann mein Geburtsjahr sagen statt mein Alter. Und ich glaube, da klappt es eben nicht mehr, weil ich bin ja noch ganz knapp vor 2000 geboren.
Ja, eben, mit dem anderen Jahrhundert. Ne?
Und wenn ich jetzt sage, ich bin 1900, das klingt doch nach Pferdekarren und Max Planck erforscht die Schwarzkörperstrahlung. Das klingt nach Jurassic Park. Ja,
stimmt. Ja, stimmt.
Aber das sollten wir für unseren Alltag benutzen. Also zum Beispiel, wenn wir über Klimawandel sprechen. Wenn wir sagen, in 10 Jahren wird es kritisch oder 2036 wird es kritisch. Das macht irgendwie schon einen Unterschied. Von wegen, wie dringend ist das Handeln? Oder, was man auch nochmal erforschen müsste, ist, gilt das auch wirklich, Sie haben gesagt, es gilt für die Vergangenheit und auch für die Zukunft, aber die Jahreszahlen werden doch sehr groß in der Zukunft und die Zeitspannen sind einfach, die bleiben ja klein. Also wenn ich bei Schulden zum Beispiel sage, Julia, ich zahle dir das in 5 Jahren zurück, das klingt irgendwie überschaubar. Wenn ich sage, ich zahle das bis spätestens 2031, das klingt doch nach Science Fiction, ne? Das klingt so wie, da komme ich mit meinem Flugtaxi vorbei.
Ja, oder wie war die Wahrnehmung von Menschen im Jahr 1? Wann war es im Jahr 2 passiert?
Ja.
War das dann auch anders? Spannend.
Wir sind nicht gut darin, so zu fühlen, ne? Zahlen zu fühlen und Daten zu fühlen. Ich habe auch dann, als ich jetzt über Daten nachgedacht habe, mir überlegt, dass Dr. Alban das Lied It's My Life gesungen hat. Das ist von heute genauso weit weg wie das Jahr 2060.
What? Das ist ja genauso wie, dass irgendwie Kleopatra näher an der Erfindung des iPhones gelebt hat, wie am Bau der Pyramiden. So komplett crazy.
Aber ich glaube, das liegt an Asterix und Obelix, dass man sich immer vorstellt, da
alles ist
Kleopatra und da sind die Pyramiden.
Ja, stimmt.
Also Leute, merkt euch das, wenn ihr euch jünger machen wollt, erst recht, wenn ihr nach 2000 geboren seid, sagt einfach das Datum, das Jahr, das Geburtsjahr. Das klingt nicht so alt wie die Zeitspanne.
Also, das Institut Français du Cheval et de l'Équitation hat.
Oh lala.
Oh lala. Hat eine Studie gemacht. Und zwar hat sie Menschen Gruselfilme gezeigt und lustige Filme. Und dann den Schweiß mit Wattepads auffangen lassen und dann Pferde dran riechen lassen. So. Diverse Dinge frage ich mich dazu. Welches waren die gewählten lustigen Filme? Was waren die gruseligen Filme? Und was soll das mit den Pferden? Also, die gruseligen Filme war Sinister, 20 Minuten von dem Horrorfilm. Und fröhliche Clips waren unter anderem der Comedian Florence Foresti, also ein Stand-Up-Programm, und diverse Pixar-Ausschnitte und Ausschnitte vom Grease-Musical. Das gilt wohl als besonders unterhaltsam. Ich wusste es aber nicht genau, welche Szene sie nehmen, ob sie Grease Lightning genommen haben oder Summer Loving. I didn't know. So, dann, außerdem war wichtig, dass die Probanden vorher eine strenge Schweißdiät gehalten haben. Sie durften kein Knoblauch essen, kein Alkohol trinken, kein Parfüm und so. Benutzen neutrales Duschgel und wer geschummelt hat, ist aus der Studie geflogen. Und dann haben sie eben das alles aufgefangen unter den Armen von den Personen, je nachdem, ob sie gerade Angstschweiß geschwitzt haben oder nicht. Und von den 30 Versuchspersonen wurden 14 Superschwitzer ausgewählt, die auch am stärksten irgendwie Angst und Freude gefühlt haben dabei. Und jetzt haben diese Pferde das bekommen. Wichtig ist, was für Pferde waren es? 43 Welsh-Pony-Stuten. Aeneas, sind dir Welsh-Ponys geläufig?
Ich höre davon zum ersten Mal.
Also das sind ganz coole Ponys, finde ich. Also nicht so riesige Pferde. Die sind direkt unter dem
wenn
Pferd.
Wenn ich Ponys höre, denke ich auch nicht an riesige Pferde tatsächlich. Das trifft sich schon ganz gut, ja.
Genau. Und die sind halt super intelligent. Die lernen total schnell. Und die sind nicht so stur, wie man das von anderen Ponys vielleicht kennt, sondern die sind sehr willig zu gefallen. Also sind auch relativ gut für sowas zu gewinnen. Und die sind einfach so.
Anstelle, dass man sie dann belohnt, dass sie so toll sind, müssen sie an Schweiß riechen, die armen Viecher.
Ja, da ist es natürlich diskutabel. Ja. Aber sie sind auf jeden Fall auch ein bisschen handlicher als so ein 700 Kilo Warmblut. Ne? Also wenn da irgendwie in der Studie dann was passiert, was sie vielleicht nicht so cool finden, die Pferde, dann sind die ein bisschen einfacher zu handeln. Und diese 43 Pferde, die leben alle in einem Stall und die sind an Menschen gewöhnt und sind in einem ähnlichen Genpool. Und man kann davon ausgehen, dass die alle ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Also die Ergebnisse von diesen Stuten sind vergleichbar. So, die haben jetzt so einen Maulkorb bekommen, diese Pferdchen, und mussten dann an den Dingern da riechen. Und dann wurden sie mit verschiedenen Dingen konfrontiert. Also entweder eine vertraute Person hat die gekrault oder jemand steht einfach nur schlecht gelaunt 3 Minuten im Boxenbereich und das Pferd muss dann gucken, wo es hingehen will. Oder es wird erschrocken mit einem Regenschirm, während es frisst, während es was an der Nase hat. Oder es kriegt einfach irgendwas Neues ins Gehege gestellt oder in den Auslauf und muss dann erstmal gucken, wie es sich damit verhält. Gemessen wurde beim Pferd dann die Herzfrequenz und wie der Cortisol-Level selbst beim Pferd war, also ob es gestresst war oder ob es auch selbst Angst empfunden hat. So, ganz interessant ist jetzt, dass die Pferde mit dem Angstduft in der Nase auch ihr Atmen teilweise verändert haben. Das linke Nasenloch war aktiver, um den Geruch zu verarbeiten. Das ist wohl ganz typisch für die Verarbeitung im Pferdegehirn, in der rechten Gehirnhälfte. Und sie haben sich natürlich, je nachdem, was sie gerochen haben, unterschiedlich verhalten. Also zum Beispiel fanden sie es weniger geil, gekuschelt zu werden mit Angst. Oder sie waren auch neuen Objekten gegenüber einfach sehr viel kritischer, wenn sie einen Angstschweiß in der Nase hatten.
Darf ich kurz fragen, dass man sich sicher ist, dass es sich um Angst handelt und nicht Ekel?
Können Pferde Ekel empfinden? Ich glaube,
man
Ekel
hat schon Pferde kotzen sehen, ne?
Ja, aber Ekel ist doch sehr sozial erlernt beim Menschen, meine ich. Ich habe da mal mit einer Forscherin drüber gesprochen und die hat mir erzählt, dass Kinder, wenn sie ganz klein sind, das Gefühl von Ekel noch gar nicht kennen, sondern es total sozial geprägt ist. Also ich würde jetzt mal die These, ohne es genau zu wissen, in den Raum stellen, dass Ekel Pferden vielleicht gar nicht so geläufig ist.
Vielleicht haben die 40 Kollegen aus dem Stall das aber auch in ihrer kleinen Gesellschaft sich auch angelernt. Jedenfalls habe ich gerade so gedacht, als alles, was du aufzähltest, mit irgendwie die Atemfrequenz verändert sich und sie lassen sich nicht mehr so gerne streicheln. Ja. Das wird auch einfach passen auf, mir ist schlecht, lass mich in Ruhe. So.
Ja, das stimmt. Aber bei Pferden ist halt das Ding, man weiß, dass Pferde ja total gut sind bei Therapie, also dass die sehr gut darin sind, auch die Stimmung von Menschen aufzunehmen zum Beispiel. Und das hat sich jetzt da wieder bestätigt. Ne? Also es hat sich wissenschaftlich bestätigt, warum Pferde gute Therapietiere sind. Die spiegeln unseren emotionalen Zustand, riechen Angst, fühlen selbst Angst, ja. Und es belegt auch, Pferde sind einfach krasse Fluchttiere. Also für die ist es wahnsinnig überlebenswichtig und klug zu riechen, wenn das Lebewesen neben ihm auch gerade Angst hat. Dann wissen sie, ah ja, lass mal loslaufen. Ne? Das scheint sehr sinnvoll zu sein. Ja, die Frage ist jetzt, was machen wir jetzt damit? Weil ich denke mir so, man könnte das doch sinnvoll einsetzen. So im Alltag. Lügendetektor-mäßig.
Ein Lügenpferd?
Ja, oder? Keine Ahnung, vielleicht haben wir einfach noch nicht weit genug gedacht. Vielleicht sind am Flughafen nicht nur Hunde einzusetzen, sondern auch Pferde, die direkt riechen, wenn du ein Kilo Koks im Rucksack transportieren willst, ja?
Auf jeden Fall, gute Idee. Ich weiß nicht, was der Tierschutz dazu sagt, aber wenn du Drogenhunde hast, warum nicht auch, da gibt es ja auch Polizeipferde. Das ist ja gar nicht mal, der Sprung ist nicht so groß. Ist ja nicht so, wenn ich jetzt sage, ein Drogenelefant oder sowas, wo man denkt, na weiß ich nicht, aber Pferde sind ja schon im Dienst.
Ist halt ein Problem, wenn ich sowieso Angst vor Pferden habe, dann zieht mich natürlich jedes Pferd raus. Oder wenn ich mit Pferden aufgewachsen bin oder selbst schon Reittherapie gemacht habe oder der Pferdeflüsterer bin, dann kann ich natürlich super hart überlisten, wenn ich eigentlich total entspannt bin durch das Pferd. Vielleicht nicht so ganz durchdacht, aber Pferde am Flughafen gefällt mir trotzdem gut.
Eins, zwei fallen vielleicht durchs Raster, aber ich finde im Großen und Ganzen, dass man, nachdem man da durch den Bodyscanner gegangen ist, dass nochmal das Pferd zum Schnüffeln kommt, das ist auf jeden Fall gut.
Ich fände es schön, wenn ich vorm Abflug nochmal so ein Pferd kraulen dürfte.
Wir haben ja gerade schon gesagt, wir freuen uns immer, wenn ihr uns was schickt. Und in dieser Woche haben wir reichlich Post bekommen. Es geht um das Thema Quorn. Am Ende des letzten Jahres haben wir darüber berichtet, dass es dieses Fleischersatzprodukt gibt. Und Charlotte hatte, glaube ich, auch nachgeguckt, wo man das kaufen kann. Ich habe seitdem versucht, das zu kaufen. Jetzt nicht extrem emsig im Sinne von, ich muss das auf jeden Fall bestellen, aber im Supermarkt habe ich immer geguckt und gefragt und ich habe es nicht gekriegt.
Wie waren denn die Reaktionen? Waren die so, hä, was soll das sein? Oder
ja, ganz genau. Wusste keiner. Wir haben gefunden, dass das Quorn klingt ja auch komisch. Es klingt nicht wie was zu essen. Es klingt wie ein Außerirdischer. Mhm. Und Regine hat uns per WhatsApp geschrieben, danke, dass ihr Quorn aufgegriffen habt. Sie hat das schon vor 15 Jahren kennengelernt in Form von Schnitzel, Nugget und Cordon Bleu Ersatz. Und sie hat das in der Schweiz gekauft und gesagt, das fand sie super und hat sie sehr überzeugt. Und in Österreich hat sie es nicht gekriegt und ist es ihr auch nicht aufgefallen. Jedenfalls hat sie es sehr gern gegessen, aber gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt und sie freut sich, dass wir ihr diese Erinnerung zurückgebracht haben. Ja, gern geschehen. Und Mike hat uns geschrieben, das Produkt scheint vor allem in UK etabliert zu sein und bei ihm in den USA auch. Und er wird demnächst mal im Supermarkt gezielt danach Ausschau halten.
Und uns dann bitte auch sagen, wie es geschmeckt hat. Jetzt bin ich auch neugierig.
Ganz dringend, weil ich bin auch super gespannt, weil das klang schon, das klingt ja erstmal eklig, das ist ja ein Schimmelpilz, aber warum auch nicht? Ja, also es schmeckt ja nicht nach Schimmel, denke ich. Und jetzt, wo Mike schreibt, er hört das in den USA, wenn ihr uns woanders auf der Welt hört, als jetzt gerade im Dachbereich, dann schreibt uns das auch gerne. Ich würde gerne mal wissen, wer von euch ist denn am weitesten weg? Das wäre auch cool.
Ja. Ja, Andreas aus Sambia hatten wir auch schon, ne? Also USA und Sambia gilt es zu überbieten.
Ja. Also wir haben gesagt, der Name geht gar nicht, Quorn. Und Mike hat geschrieben, das findet er auch, da geht mehr. Sein Vorschlag, Nagu, Naturally Good Food. Und Nagu. Für Deutschland dann halt Nagu mit U, natürlich gute Lebensmittel.
Aber bei Nagu bin ich auch irgendwie bei Nabu und schon wieder in einem ganz anderen Universum.
Aber es passt doch einigermaßen so mit Umwelt und so, oder?
Ja, okay. Und Nabu ist doch auch der Naturschutzbund.
Meine ich ja, genau.
Ja, richtig.
Ja. Mike hat uns auch ein Plakat entworfen mit KI, wie das Produkt beworben werden könnte, das Nagu. Ich glaube, das poste ich nachher mal. Also vielen Dank. Wir freuen uns auf eure Einsendung.
Ja, und du postest bei Instagram bei dir wahrscheinlich, ne?
Genau.
Genau. Da findet ihr uns natürlich auch alle, Charlotte, Sina und mich. Und Kontaktdaten auch für eure schönen Erinnerungen an Fakt ab stehen in den Shownotes. Wir freuen uns ganz arg, nochmal mit euch, mit unserer Community ins Gespräch zu kommen, zu hören, wo ihr uns gehört habt, hört und was ihr mit uns verbindet. Und wir hören uns ja erstmal noch eine Weile, ne? Bis Ende Februar. Aber wir freuen uns auf ein volles Postfach.
So ist es. Dann bis nächste Woche. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Es gibt bei der Polizei Fälle, die man immer parat hat. Und das ist einer von den Fällen, die, glaube ich, bei der Kriminalpolizei unabhängig von der Zugehörigkeit vom Kommissariat jeder kennt.
Bei Streifenfragen erzählen Polizistinnen und Polizisten von den Einsätzen, die sie am meisten geprägt haben. Das sind Einsätze, die lassen sie nicht mehr los. Bewegende Nachtschichten, Verfolgungsjagden, fast wie im Fernsehen, aber in echt. Und Einsätze im Katastrophenfall. Die Arbeit der Polizei. Streifenfragen, was dir Polizisten sonst nicht erzählen. Jede Woche ein neuer Einsatz in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.